Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Tiflis, aus Tbilisi, der georgischen Hauptstadt, zu dieser schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 7. Februar 2025. Zum ersten Mal überhaupt bin ich in Georgien und ich freue mich, in den nächsten Tagen eine Reihe von Persönlichkeiten kennenzulernen und auch interviewen zu dürfen, denn Georgien ist ein hochinteressantes Land. Georgien stand in den Schlagzeilen, sehr intensiv da beobachtet, begutachtet, auch kritisiert, vor allem die Regierung, der neue Präsident, das hat die Journalisten aufgewühlt und mein sechster Spinnensinn hat mir gesagt, hat mir eingepflanzt, dass da vielleicht unser Medienmainstream in seiner gewohnten klirrenden Einseitigkeit vielleicht etwas nicht vollständig über dieses Geschehen da hinweggebrettert ist. Und tatsächlich, siehe da, ich habe eine Reihe von Studien gelesen, mit Leuten gesprochen. Wir hatten ja auch Texte, wir hatten auch Artikel zum Thema, die eine andere Sichtweise offeriert haben. Hier gibt es eben Interessantes herauszufinden. Georgien gilt ja als Land, das jetzt auf Putin-Kurs sei, auf Russland-Kurs. Ja, wenn irgendwo etwas einem nicht passt, einem Journalisten, dann fällt dann bald einmal ziemlich schnell der Name Putin und das muss einen eigentlich schon mal stutzig machen, denn die Georgier, und das weiß auch ich mit einer noch ziemlich lückenhaften Kenntnis der Geschichte dieses Landes, die Georgier sind nun also alles andere als Russenfreunde oder kremlhörig. Sie haben dazu, wie übrigens viele andere Länder auch, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Russland, auch mit der Sowjetunion. Georgien natürlich bekannt, weil einer der berühmtesten Zaren, könnte man sagen, der Neuzeit, Josef Stalin, der Diktator, der Besieger Hitlers im Zweiten Weltkrieg und selber auch als einer der ganz großen Verbrecher des 20. Jahrhunderts geltend. Er stammt ja ursprünglich aus Georgien. Wird auch interessant sein, herauszufinden und etwas herauszuhören, ob die Georgier stolz sind auf diesen Mann oder ob sie nicht so gerne darüber sprechen mögen. Das wird in den nächsten Tagen mein Thema sein. Georgien von der Größe natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit diesem Koloss im Norden, eben zum Beispiel mit Russland. Es sind viel, viel weniger Einwohner, aber eine sehr, sehr lange Geschichte, die zurückreicht, ja, in die Spätantike, könnte man sagen, in die letzten Ausläufer des Römischen Reichs. Lange christliche Tradition. Die Georgier gelten als gastfreundlich, als leidenschaftlich, kulturell hoch interessiert, mit einem ausgeprägten Familiensinn und konservativen Grundwerten. Also eine Welt, die so ganz anders ist, wenn man das jetzt einfach hier so etwas skizzenhaft zusammenfasst, so ganz anders ist als dieses woke Weltbild, das da ja überall um uns herum einzustürzen pflegt. Die Geschichte, ich will da nicht zu weit ausholen, vielleicht nur ganz kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da kann ich mich noch gut erinnern, ist ja Georgien hervorgetreten durch den damaligen Präsidenten Eduard Shevardnadze, der war Außenminister noch in der Sowjetunion gewesen, übernahm dann hier die Geschäfte, galt im Westen eigentlich als aufgeklärter, sympathischer Mann, doch es regten sich dann hier am Schluss seiner Amtszeit auch Widerstände, Proteste. Es kam zu einer sanften Revolution, ich glaube einer Rosenrevolution, so haben sie es damals genannt. Und dann kam ein Mann an die Macht, der im Westen gewissermaßen als neuer Kennedy des Kaukasus oder als Kennedy, nicht als neuer, als Kennedy des Kaukasus gefeiert wurde. Michail Saakashvili, bengalisch beleuchtet, hochgejubelt, ein Star der Amerikaner, ein Favorit auch der Europäischen Union. Kann mich gut erinnern, wenn er im Fernsehen aufgetreten ist, hinter ihm schon eine ganze Fahnenreihe von EU-Flaggen. Saakashvili in der Heimat hier kritischer gesehen, ein Herrscher, der zwar im Westen sich ausgab als Vorzeigedemokrat, aber es gibt ein ziemlich trübes Sündenregister hier mit autoritären Anwandlungen, Misshandlungen von Gegenspielern. Da wurden die einfach eingelocht, fertig gemacht. Es gibt Erzählungen, dass man widerspenstige Leute an Leichen gefesselt habe, einfach um ihnen Geständnisse abzupressen. In der Regel, dass sie da Agenten von Russland seien. Saakaschwili ist dann abgelöst worden, friedlich, demokratisch, durch die Partei Georgischer Traum, die auch heute die Geschäfte führt. Da spielt ein interessanter, auch natürlich etwas mysteriöser Milliardär eine große Rolle, der selber einmal eine wichtige Rolle spielte, ganz vorne in der Politik, jetzt etwas aus dem Hintergrund operiert. Ein Staatspräsident, ein neuer Staatspräsident, der eben in diesen Unruhen der letzten Monate und Wochen an die Macht gekommen ist, ein ehemaliger Fußballspieler, auch in der Schweiz, und der Premierminister, noch ein junger Mann. Diese Regierung ist da belagert von einer starken Opposition, die auf die Straßen gegangen ist. Man hat bei uns lesen können, eben, das seien jetzt auch Autokraten auf dem Putin-Trip da in der Regierungszentrale von Georgien. Die wollten da weg von der EU, weg vom Westen, und sie würden sich da eben von den Russen gewissermaßen unterjubeln lassen, gewissermaßen, ja, unter die Fittiche genommen. Die Georgier selber, also diese Regierungskreise, streiten das ab, sie weisen das zurück und sagen, ja, diese NGOs, die das vor allem verbreiten, die seien im Wesentlichen bezahlt vom Westen, das seien aktivistische Gruppen, und an diesem Vorwurf ist nicht alles falsch, meine Damen und Herren. Da gibt es also namhafte und nahrhafte Studien, aber ich will mich da jetzt gar nicht so sehr auf die Äste hinauslassen. Auf jeden Fall sehr interessant, Sie sehen, dass die Bruchlinien, die Konfliktlinien der heutigen Geschichte, der aktuellen Lage, natürlich der Ukraine-Krieg, hier auch Fäden zieht, einen Schatten wirft, und umso interessanter ist es da aus erster Hand Ihnen zu berichten. Doch das wird das Thema der nächsten Tage sein. Wir wollen noch kurz kommentieren, was in der Schweiz passiert, was da läuft. Ja, die Bundesratsnachfolgewahl der Mittepartei Viola Amherd, das gibt zu reden. Und der Markus Ritter, der Bauernverbandspräsident, gilt ja als Favorit, aber, und das ist ganz wesentlich zu sehen, der ist also alles andere als gewählt. Der Martin Pfister, der Regierungsrat aus dem Kanton Zug, noch ein unbekannter Name, der eigentlich, wenn man so oberflächlich denkt, vielleicht keine so großen Chancen hat. Achtung, das könnte ganz anders herauskommen, denn Ritter ist ein Mann, der vielleicht eben auch den Rechten der SVP gefallen könnte. Mir auf jeden Fall gefällt er. Ich finde ihn gut. Ich würde ihn wählen, wäre ich noch im Parlament. Sitze ich aber nicht mehr. Ich schaue jetzt als unbeteiligter, interessierter Journalist, als Beobachter von außen drauf. Und im Bundeshaus ist es einfach so, es gibt im Grunde zwei Lager. Es gibt das SVP-Lager und dann gibt es alle anderen. Dazwischen natürlich die FDP immer etwas hin und her gerissen, die Mittepartei manchmal auch, je nach Opportunität, aber am Ende des Tages unternehmen also die anderen Parteien wenig, um der SVP einen Gefallen zu machen. Das gilt vermutlich umgekehrt auch etwas. Und wenn sich nun also herumspricht, dass der Markus Ritter ein Favorit sein könnte der SVP, dann würde es mich überhaupt nicht überraschen, dass da die Linken und auch bis weit ins bürgerliche Lager für den anderen Kandidaten stimmen. Vor allem, wenn er sich dann verkauft, ja, als Urbaner, als vielleicht auch frauenfreundlicher, etwas woker, weniger bürgerlicher Kandidat, das könnte dann ziemlich schnell reichen, auch vor dem Hintergrund, dass die Linken immer geschlossen abstimmen, sehr solidarisch. Das ist dann im rechten, im bürgerlichen Lager überhaupt nicht der Fall. Ich weiß auch von prominenten SVPlern, dass die da nicht dem Markus Ritter die Stimme geben möchten, aus was für Gründen auch immer. Also da ist der Mist, wie man sagt, noch überhaupt nicht geführt. Ein kantiger Kantonsvertreter, ein kantiger Nationalrat wie Ritter ist also überhaupt nicht auf sicher gewählt. Ich fände das natürlich gut. Das wird jetzt auch wieder einige auf der linken Seite motivieren, Ritter nicht zu wählen. Man darf sich da auch nicht zu sehr einmischen, löst da manchmal auch immer wieder etwas aus. Und sollte also dem Martin Pfister kein grober Stolperer unterlaufen, ja, meine Damen und Herren, dann werden wir vielleicht noch eine Überraschung erleben und der Kanton Zug könnte dann möglicherweise wieder mal eine Bundesratsfeier ausrichten. Tod des Unternehmers, des ausgezeichneten Vorzeigeunternehmers, eine überragende Persönlichkeit der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte aus jüngster Zeit, Walter Fust. Fust, Sie kennen natürlich diesen Handel, er ist gestorben und ein Mann, ja, auch aus einer Unternehmerfamilie. Sein Vater hat schon angefangen, er selber, der Walter Vater, hieß August Fust. Der Sohn Walter, ETH-Absolvent, hat dann diesen Betrieb ausgebaut, hat das erweitert, Haushaltgeräte, Waschautomaten, Kühlgeräte, Viergeräte, ist dann in die Unterhaltungselektronik eingestiegen, Börsengang, Verkauf des Unternehmens, Jelmoli, dort dann wirken im Verwaltungsrat als Präsident, großes Immobilienportfolio, ein ganz toller Mann, der am letzten ETH-Tag 2024 auch noch zum Ehrenrat der ETH Zürich ernannt wurde. Tolle Persönlichkeiten und in der Schweiz müssen wir dankbar sein, dass wir solche Leute haben und dass unser Land attraktiv bleibt für solche Exponenten und solche Unternehmer der Wirtschaft. In den Tamedia-Zeitungen äußert sich Olivier Kessler, Direktor des Liberalen Instituts. Das ist eine liberale Denkorganisation, die veranstalten auch immer wieder interessante Abende, interessante Diskussionen, zuletzt mit Javier Milei, dem argentinischen Präsidenten, und er präsentiert eine liberale Agenda für die Schweiz. Im Kern steht die Forderung, die Bildung zu befreien. Heute würden, schreibt Kessler, wenige Bildungsbürokraten den obligatorischen Lehrstoff und die Lehrmittel betreuen und bestimmen. Die Forderung nach freier Schulwahl wird da erhoben, nach einem fairen Bildungswettbewerb. Private Schulen und Hochschulen seien da das Beste. Schulzwang müsse abgeschafft werden, zum ersten Mal auf Bundesstufe, dann den Kantonen freizustellen. Ja, das sind die Forderungen. Eine schwierige Frage. Ich sympathisiere natürlich damit. Ich glaube, die Schweiz würde eine Revolution erleben, wenn man auch das Hochschulwesen in dem Sinn privatisieren, liberalisieren würde. Gleichzeitig muss ich sagen, ich verdanke unserem staatlichen Schulsystem sehr, sehr viel. Eigentlich fast alles. Auch in schwieriger Zeit war das immer eine Stütze und ich bin meinen Lehrern dankbar, auch meinen Mitschülern und dieser ganzen Infrastruktur und dieser Qualität, die wir da genossen haben. Das war zu einer Zeit, als man noch nicht in Privatschulen gehen musste oder sich damit einer ganzen Corona von Nachhilfelehrern umgeben hatte, was ja zum Teil heute in wohlhabenderen Kreisen der Fall ist. Also diese Bildungsinstitution der öffentlich-rechtlichen, der Volksschule, die ist mir schon ans Herz gewachsen und sie ist auch wichtig vor dem Hintergrund natürlich dieser Massenzuwanderung, die wir sehen in die Schweiz, denn da kommen auch zu viele aus bildungsfernen Kreisen. Operation Libero und die Grünen stellen ihre Europa-Initiative ein, das heißt, sie brechen da die Übung ab aus eklatantem Misserfolg. Das sind Politgauner, wenn Sie jetzt auf die Rhetorik schauen. Sie sagen nämlich, ja, Sie hätten den Vertrag, da diesen neuen Rahmenvertrag, eingehend studiert. Dabei liegt er noch gar nicht vor und seien zum Schluss gekommen, dass da Ihre Forderungen schon erfüllt würden. Nein, die Wahrheit ist viel schlichter. Sie fanden einfach null Interesse für Ihr Anliegen, weil in der Schweiz niemand der EU beitreten wird. Deshalb versucht man ja schleichend und unehrlich diesen Beitritt herbeizuführen. Laut NZZ hat das Schweizer Fernsehen weitere Sparmaßnahmen angekündigt. Die beiden jährlichen Live-Ausgaben von SRF Bei den Leuten werden gestrichen. Dazu verzichtet der Sender auf die Produktion der Swiss Comedy Awards. Auch das Radio ist von der neuesten Sparrunde betroffen. Nicht nur sollen längere Wortinhalte durch kürzere Beiträge ersetzt werden, auch werden das montägliche Hörspiel von SRF zwischen 14 und 15 Uhr sowie das Wirtschaftsmagazin Trend abgesetzt. Ebenfalls aus dem Programm fliegt das Wissenschaftsmagazin auf Radio RSF 2 Kultur. Überdies müsste die Abteilung Technologie, ich zitiere, zeitnah Einsparungen von rund 3 Millionen Franken umsetzen, wie es im Kommuniqué heißt. SRF schreibt, alles in allem werden mit den getroffenen Maßnahmen bis Ende 2026 knapp 8 Millionen Franken gespart. Bis dahin baut SRF insgesamt 50 Vollzeitstellen ab, inklusive der 20 Stellen des Gesellschaftsmagazins Gesichter und Geschichten, ehemals Glanz und Gloria. Bereits am Mittwoch gab SRF bekannt, Gesichter und Geschichten im Sommer einzustellen. Zitat, aufgrund der angespannten finanziellen Situation und des veränderten Nutzungsverhaltens beim Publikum mussten wir diesen Entscheid fällen, ließ sich die Direktorin Nathalie Wappler im entsprechenden Text zitieren. Verzeihen Sie übrigens diese Versprecher. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich nicht sehr viel geschlafen habe, bin nämlich hier durch die ganze Nacht geflogen und gleich geht es los da mit meinem relativ intensiven Programm. Aber selbstverständlich kein Tag ohne Weltwoche Daily und auch die internationale Sendung wird gleich nachgereicht. Ich danke Ihnen, ich melde mich zurück und wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie dabei und bleiben Sie dran aus Georgien hier. Da erhalten Sie auch nicht jeden Tag Einblicke aus erster Hand und ich kann Ihnen versprechen, wir werden also da auch mit ganz hoch hochrangigen Politikern ins Gespräch kommen können. Mehr will ich an dieser Stelle noch gar nicht verraten. Bis bald, alles Gute und jetzt bis sofort zur internationalen Sendung.